Die öffentliche Oldenburg präsentiert das legendäre Hallenfußballturnier der Traditionsmannschaften. Am 8. Januar in der großen EWE Arena. Beim Bodenzauber der Extraklasse spielen die Werder-Legenden, der Hamburger SV, Bayer 04 Leverkusen, der 1. FC Köln, der VfB Oldenburg und ein All-Star-Team um den Cup der Öffentlichen. Jetzt Karten bei Nordwest-Ticket sichern. Immer mit am Ball. Die öffentliche Oldenburg.
Tatsächlich glaube ich, dass aus unserer Situation ganz deutlich hervorgeht, dass ein liebevolles Miteinander und ein guter Umgang miteinander die Basis von allem anderen ist. Dass man Dinge jemandem zuliebe auch tut und dass es eigentlich auch nichts gibt, worüber man nicht reden kann. Und dass, wenn wir das hier bei uns so haben und leben, dann funktioniert das alles. Also tatsächlich ist die Liebe das Fundament von allem. Und dazu stehe ich mehr denn je.
Moin, ich bin Julian Reusch, Journalist und Podcast-Redakteur, und ich mache diesen Podcast, weil ich Menschen sichtbar machen will, die viel zu oft übersehen werden. Kinder und Jugendliche mit einer lebensverkürzenden Diagnose. Wie Jonathan. Er und seine Familie erzählen uns seine Geschichte. Das hier ist Folge 3 meines Podcasts »Solange ich darf«. Wenn ihr neu dabei seid, herzlich willkommen, aber hört euch am besten zuerst die ersten beiden Folgen an. In dieser Folge geht es um diejenigen, die oft stark sein müssen, obwohl das nicht immer leicht ist. Die Eltern. Was bedeutet es, ein Kind großzuziehen, von dem man weiß, dass es wahrscheinlich nicht alt wird? Wie verändert das den Alltag, die Partnerschaft, das ganze Leben? Es geht um Ängste, um Belastung, aber auch um Liebe. Um den unbedingten Willen, dem eigenen Kind so viel Leben wie möglich zu schenken. Wir haben Konstanze Katan-Selk und Thorsten Selk schon kennengelernt. Sie stehen beide voll im Leben und wissen inzwischen, wie sie mit der Krankheit und den neuen Umständen umgehen müssen. Doch klar, das war nicht immer so. Gerade am Anfang war da eine Angst da.
Also es war einfach ein Schock. Und man wusste überhaupt nicht, was das jetzt für einen heißt, wie das Leben verändert. Man wusste, das Leben wird jetzt ganz anders, als man sich so vorgestellt hat und wie man sich so bilderbuchmäßig vielleicht auch irgendwie denkt, ne? Und man stellt sich die Frage, was heißt das jetzt? Was heißt das für uns? Inwiefern müssen wir jetzt planen für, was ist in 20 Jahren, was ist in 10 Jahren, was ist in 5 Jahren?
Ich glaube, dass wir einigermaßen Glück haben, weil wir ähnliche Coping-Strategien haben, mein Mann und ich. Und das ist was man vorher nicht weiß. Ne? Man geht mit den besten Absichten in eine Ehe rein und dann kommt aber eines Tages das Schicksal und haut einmal mit dem Holzhammer drauf und man weiß dann nicht, wie man reagiert und ob diese Reaktion kompatibel ist. Und wir haben glücklicherweise sehr ähnlich reagiert. Also wir hatten beide gleich das Bedürfnis, die Diagnose unserem gesamten Umfeld mitzuteilen, sind beide sehr offen damit umgegangen, haben beide weitergearbeitet, auch als Ablenkung. Ich kann aber seitdem sehr gut verstehen, dass Ehen an sowas zerbrechen können.
Mit dem Begriff Coping-Strategie sind Bewältigungsstrategien gemeint. Was Jonathans Mutter beschreibt, das zeigt, eine Diagnose wie die von Jonathan trifft nicht nur das Kind, sondern die ganze Familie und ganz besonders auch die Eltern. Denn jeder Mensch geht anders mit so einem Schicksalsschlag um. Das kann verbinden, aber auch trennen. Jonathans Vater hat mir erzählt, dass sie als Paar dabei etwas ganz Wichtiges gelernt haben, nämlich sich gegenseitig Freiräume zu lassen. Und dann ist da auch noch was.
Jeder geht unterschiedlich mit vielleicht auch mal einem Schicksalsschlag um und man weiß es halt vorher teilweise nicht. Ja? Man kann nur hoffen, dass man an sowas nicht zerbricht. Und wir hatten einfach das Glück, dass es bei uns bis jetzt jedenfalls ziemlich gut geklappt hat, dass wir uns weiter super gut verstehen. Und ja, dass es insgesamt einfach ziemlich gut läuft bei uns. Und da kann man wahrscheinlich schon auch dankbar sein, ein Stück weit.
Er spricht davon, Glück zu haben. Und ja, vielleicht ist es auch ein Stück weit Glück. Aber ich glaube, es ist mehr als das. Was ich bei Familie Selk erlebe, ist etwas anderes. Sie leben eine Offenheit vor, zueinander, zu ihren Kindern, zu ihrem Umfeld. Und da ist Ehrlichkeit, eine tiefe und aufrichtige Ehrlichkeit. Auch über schwierige Gefühle, über Zweifel, Überforderung, Angst. Und genau das ist es, was in meinen Augen den Unterschied macht. Nicht das Verdrängen, sondern das gemeinsame Tragen.
Wir gucken, dass wir beide gemeinsam auch als Elternpaar nicht auf der Strecke bleiben. Dass wir uns immer mal wieder kleine Momente auch suchen, wo wir Zeit bewusst füreinander haben und damit wir uns nicht verlieren auch. Und
man muss einfach schauen, dass man, ich glaube, reden ist einfach auch wichtig, ne? Also wenn man seinen Raum braucht und Zeit für sich, dann ist es okay, aber einfach auch, ne, die Frage ist ja, und das ist natürlich bei jedem anders, ne? Einige wollen vielleicht gleich viel drüber reden und andere erstmal nicht. Aber in Teilen ist Reden natürlich hilfreich und auch miteinander wahrscheinlich und miteinander einfach auch weiterhin Zeit verbringen, ne? Und wie gesagt, das Leben endet ja nicht, sondern es geht einfach weiter, ja. Und es war ja auch einfach, es ist ja eine graduelle Veränderung und nicht irgendwie, dass von jetzt auf gleich irgendwie, also Jonathan hat sich von jetzt auf gleich mit der Diagnose natürlich überhaupt nicht plötzlich verändert, ne? Sondern einfach eine Entwicklung. Aber es braucht Zeit, auf jeden Fall, ne? Also vor 10 Jahren hätten wir das Interview, was wir jetzt mit Ihnen machen, so glaube ich nicht machen können.
Wir haben in der letzten Folge schon kurz angerissen, was es alles für finanzielle Herausforderungen geben kann. Stichwort behindertengerechtes Auto. All das sind Themen, mit denen sich Eltern plötzlich auseinandersetzen müssen. Also ich persönlich schiebe schon immer meine Steuererklärung vor mir her. Und das ist eigentlich nur ein bisschen Papier zusammensuchen, fertig machen und dann ist gut. Aber wenn ich in den Alltag von Familien wie den Sakes schaue, dann wirkt das für mich manchmal ja wie ein eigenes Büro. Da kommen ständig neue Briefe rein, Anträge, Bescheide. Die müssen gelesen, verstanden, beantwortet werden. Und kaum hat man sich durch einen Stapel gearbeitet, kommt der nächste. Und jeder einzelne Brief ist wichtig. Oft geht es dabei um nichts weniger als das, was das eigene Kind gerade braucht.
Natürlich ist es so, dass die Krankenversicherung bzw. auch die Pflegeversicherung die notwendigen Hilfsmittel in der Regel übernehmen. Da ist es aber auch so, dass man dann immer gucken muss, kriege ich wirklich den Rollstuhl, den ich eigentlich am liebsten hätte, oder ist gerade irgendein preiswerteres Modell schneller verfügbar und muss ich das dann nehmen? Das kann tatsächlich passieren. Für andere Dinge gibt es finanzielle Unterstützung oder Zuschüsse, zum Beispiel für Umbauten. Das sind 4.100, hau mich tot, Euro, die man da pro Maßnahme geltend machen kann. Wir haben vor ein paar Jahren unser Erdgeschoss barrierefrei umgebaut. Wir haben da deutlich mehr Geld gelassen als 4.100 Euro. Wir haben auch ein Auto, mit dem wir Jonathan transportieren können. Dafür gibt es keine Zuschüsse. Auch für den rollstuhlgerechten Umbau eines bestehenden Autos gibt es auch keine Zuschüsse. Denn er wird ja in die Schule transportiert vom Bus und auch zurückgebracht. Dass man aber eben auch mal andere Fahrten machen möchte, private Fahrten oder auch, sei es auch Fahrten zum Krankenhaus, zum Arzt, ist da alles nicht mit drin. Also man muss dieses Auto komplett selber zahlen. Insofern würde ich wirklich sagen, man muss sich Behinderung in Deutschland absolut leisten können. Viele Leute können das nicht und bei vielen Leuten ist der Alltag dadurch sehr, sehr viel schwerer als tatsächlich in unserer Lage.
Von daher umso mehr die Frage, wer zahlt was, wo kann ich Hilfe bekommen?
Aber für manche Dinge gibt es tatsächlich auch einfach keine ausreichende finanzielle Unterstützung.
Eltern sind Vertrauenspersonen, aber in solchen Fällen vor allem auch Problemlöser. Ich finde es nach wie vor erstaunlich oder besser gesagt erschreckend, dass kein Cent für ein Auto gezahlt wird, mit dem man mal zum Arzt, zu Therapien oder auch einfach nur zu einem Ausflug fahren kann. Klar, Kinder im Rollstuhl haben theoretisch Anspruch auf eine Beförderung zur Schule. Aber alles, was ich bislang gehört und verstanden habe, ist, was auf dem Papier steht und was dann wirklich Realität ist, das sind oft zwei völlig verschiedene Dinge. Es fehlt an Beförderungsmöglichkeiten. Unternehmen lehnen Anträge ab, weil es an Personal, an geeigneten Fahrzeugen oder an beiden mangelt. Und dann steht man als Familie eben da, mit einem Kind, das irgendwo hin muss, aber keiner fährt es. Und apropos Arbeit, auch das muss natürlich alles irgendwie organisiert werden.
Mein Mann ist berufstätig, ich selber bin auch berufstätig. Ich arbeite allerdings nur zu 50%. In den anderen 50%, da fallen dann auch solche Sachen natürlich rein, wie Anträge schreiben, mich um Jonathan kümmern, da sein, Pflege machen. Das ist natürlich auch was ich mir ehrlich gesagt ursprünglich mal anders vorgestellt habe. Ich hätte durchaus mal mir vorstellen können, wenn die Kinder ein bisschen älter sind, meine Arbeitszeit aufzustocken, Vollzeit zu machen, ein Stück weit vielleicht Karriere in Anführungszeichen noch machen zu können. Das habe ich ehrlich gesagt ziemlich abgeschrieben, weil das einfach nicht möglich ist. Im Moment ist Jonathan bis 16 Uhr in der Schule. Wenn er auf eine andere Schule kommt oder eine Ausbildung macht, ist es sehr wahrscheinlich, dass er dann auch schon früher wieder zu Hause ist. Das ist natürlich auch was, wo man gucken muss, inwiefern kann man sich solche Strukturen als Gesellschaft auch leisten, weil doch viel Arbeitsvermögen flöten geht.
Und worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Als Eltern von einem Kind, das intensiv gepflegt werden muss, muss man immer funktionieren. Immer da sein, immer bereit sein. Ganz egal, wie es einem selbst gerade geht. Klar, die eigene Gesundheit ist für uns alle wichtig, aber in solchen Familien ist es geradezu elementar. Denn wenn Mutter oder Vater ausfallen, dann bricht auch gleich das ganze System zusammen. Diese Gedanken sind immer präsent. Sie begleiten den Alltag, oft unausgesprochen, aber ständig spürbar.
Also was sich auf jeden Fall sehr stark gleich verändert hat, war dieses Wissen, dass wir viel länger für ihn da sein müssen. Also dass wir auch mit unserem Leben und unserer Gesundheit gut umgehen müssen, weil wir irgendwie diesen Gesundheitspuffer nicht mehr haben in der Familie. Da habe ich wirklich gedacht, der ist jetzt von jetzt auf gleich komplett aufgebraucht. Und das war, also ich habe zwischenzeitlich mal geraucht, habe dann auch tatsächlich mir gedacht, nee, Rauchen ist ungesund, ich muss so lange durchhalten, wie es geht, ich muss für ihn da sein. Wenn ich nicht da bin, macht es keiner so gut wie ich. Das ist so eine 150-prozentige Verantwortung für diesen Jungen und sein Leben, für das ich ja nun mal zuständig bin und an dem ich ja auch schuld bin. Das steht sehr groß im Raume.
Natürlich kann man in Deutschland auch häusliche Pflege beantragen. Wie genau die aussieht, das kann wirklich ganz unterschiedlich sein. Zum Beispiel gibt es die ambulante Pflege. Also Pflegekräfte kommen dann zu festen Zeiten nach Hause, helfen beim Waschen, beim Anziehen, bei der Medikamenteneinnahme oder wobei auch immer. Es kann aber auch eine sogenannte 24-Stunden-Pflege geben. Dann wohnt eine Pflegekraft mit im Haus oder in der Wohnung, also in der dauerhaften Nähe. Bei Jonathan und seiner Familie ist das bisher noch nicht der Fall.
Also wir sind etwas in den Überlegungen, ob wir irgendwann mal in näherer oder fernerer Zukunft auch einen Pflegedienst in die Versorgung von Jonathan mit einbeziehen möchten oder auch können. Jonathan ist im Moment noch nicht intensiv pflegepflichtig. Das heißt, es würde jetzt diese normale häusliche Pflege für ihn in Frage kommen. Und das ist tatsächlich was, wo wir uns bisher noch dagegen entschieden haben, weil uns Unterstützung beim Anziehen von 7 Uhr bis 7.15 Uhr jetzt im Moment nicht so richtig viel bringt. Und wir auch im Moment dann lieber noch keine zusätzliche Person morgens hier am Frühstückstisch haben möchten.
Die Familie Selk schafft es aktuell, ihren Alltag so gut zu strukturieren, dass sie vieles weitgehend alleine stemmen können. Doch das ist nicht bei allen Familien so. Im Gespräch mit dem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Oldenburg hatte ich auch von anderen Umständen gehört, von Familien, bei denen die Belastung deutlich höher ist. Wie das dann aussieht, erklärt mir jetzt Werner Gesk. Er ist Familienbegleiter beim ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst in Oldenburg.
Ich denke auch so die räumlichen Gegebenheiten, die dann meistens, wenn wir mal davon ausgehen, eine Familie, 3-Zimmer- oder 4-Zimmer-Wohnung und dann sollte jetzt hier noch eine 24-7 Betreuung im Hause sein. Wie viel Fläche habe ich noch persönlich für mich zur Verfügung? Wo bleibt das ganze, sag ich mal, Equipment, was ich benötige, Verbandsmaterial, alles Mögliche? Das ist Wahnsinn, was einige Familien durchmachen. Und wir gehen nicht immer davon aus, dass da ein großes Haus ist, dass eine Anliegerwohnung stattfindet, wo das Pflegepersonal dann übernachten kann.
Ein Gedankenspiel. Stellt euch vor, ihr werdet Eltern eines schwerstkranken Kindes. Ihr liebt es natürlich, über alles, aber eure Kräfte schwinden. Ihr denkt lange darüber nach, ob ihr Hilfe von einem Pflegedienst annehmen könnt. Vielleicht, weil das Kind beatmet wird. Weil ihr selbst kaum noch Kraft habt. Und dann schlägt die Realität zu. Ihr werdet als Familie im Stich gelassen. Klingt zu dramatisch? Klingt unglaublich? Das wird ja wohl nicht so sein. Beate Weidewitsch, Koordinatorin des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Oldenburg, klärt auf.
Also es gibt tatsächlich Dinge, die mir immer wieder in den Familien begegnen. Das ist das, was ich jetzt mal klassisch den Pflegenotstand nenne. Das haben wir natürlich auch in der ambulanten Situation. Das heißt, Eine Familie hat eine Pflegeverordnung, im besten Fall 24/7, und kann es einfach nicht einlösen, weil es keinen Pflegedienst gibt. Und das hat einen Dominoeffekt auf so eine Familie. Also das, was der Pflegedienst nicht leisten kann, das muss die Familie dann selber leisten, was dann zum Beispiel bedeuten kann, dass eine Mutter, die vorher berufstätig war, eben zu Hause bleibt. Oder sie hat einen Pflegedienst, der nicht verlässlich ist. Das heißt, sie gibt ihre Berufstätigkeit auf. Das sind zum Teil hochqualifizierte Frauen, die dem Arbeitsmarkt dadurch verloren gehen. Das müssen wir einfach auch mal so sagen. Und Familiensysteme rutschen wieder in diese tradierten Rollen rein. Also die Frau macht die Care-Arbeit zu Hause und der Mann geht arbeiten. Das belastet ganz häufig auch die Paarbeziehung. Das führt natürlich zu Frustration auch bei den Frauen. Das führt zu Frustration bei den Männern. Also dass das eben auch wieder in so einem konservativen Rollenmodell festhält, das wirkt sich dann aufs ganze System aus. Und den Anfang nimmt es eigentlich eben bei dieser Pflegesituation. Und also dass Eltern keine verlässliche Pflege bekommen, obwohl sie ihnen zusteht, obwohl der Arzt das verschrieben hat. Und besonders drastisch erlebe ich das, wenn Pflege nachts nicht abgedeckt werden kann. Also dass eine Familie zwar eine Verordnung hat, dass nachts jemand da ist, aber ich habe Familien, wo über Jahre immer wieder auch die Mütter und Väter einspringen müssen. Und sie müssen sich einfach vorstellen, ein betroffenes Kind, das sind Situationen, da werden sie 5, 6, 7, 8 Mal in der Nacht aus dem Bett geholt, weil sie die Beatmung nachgucken müssen oder was auch immer. Und dann versuchen sie mal tagsüber zu funktionieren. Das funktioniert dann nicht mehr. Dann kann man nicht mehr arbeiten gehen, dann kann man auch kaum noch Haushalt machen. Und im Grunde ist es ja vom Gesetzgeber so gedacht, dass in solchen Fällen Pflegedienste Familien unterstützen, und das funktioniert nicht.
Kurze Werbung.
Die öffentliche Oldenburg präsentiert das legendäre Hallenfußballturnier der Traditionsmannschaften. Am 8. Januar in der großen EWE Arena. Beim Budenzauber der Extraklasse spielen die Werder-Legenden, der Hamburger SV, Bayer 04 Leverkusen, der 1. FC Köln, der VfB Oldenburg und ein All-Star-Team um den Cup der Öffentlichen. Jetzt Karten bei Nordwest-Tickets sichern. Immer mit am Ball. Die öffentliche Oldenburg.
Werbung Ende. Ich kann mir kaum vorstellen, wie belastend so eine Situation sein muss. Immer wieder mit Pflegeproblemen konfrontiert zu sein, ständig hinterher telefonieren zu müssen, Anträge zu schreiben, immer wieder erklären zu müssen, wie dringend diese Hilfe gebraucht wird und trotzdem allzu oft keine Unterstützung zu bekommen. Was sollen da alleinerziehende Mütter oder Väter tun? Wie schnell sich die Lage verändern kann, habe ich auch bei Jonathan erlebt. Die Familie Selk meistert die Herausforderung bisher wirklich bravourös. Aber auch bei ihnen kommen Entscheidungen manchmal schneller, als man es erwartet. Noch bei unserem ersten Gespräch, als wir über Behandlungsmöglichkeiten bei der Duchenne-Muskeldystrophie gesprochen haben, hieß es:
Es gibt perspektivisch dann auch noch die Möglichkeit, und das ist auch einer der Gründe, warum die Lebenserwartung heute sehr viel länger ist, als sie zum Beispiel früher war, die Möglichkeit, operativ die Wirbelsäule zu versteifen. Denn ganz häufig bekommen die Jungs eine Skoliose, das heißt eine Wirbelsäulenverkrümmung, die dann natürlich auch die Organe ein Stück weit zusammenquetscht und die Atmung erschwert und sowas. Wenn man da einfach den Rücken einmal streckt und sich gerade hinstellt, jeder kann das ja selber auch mal ausprobieren, der weiß, dann kann man besser atmen. Und das ist tatsächlich inzwischen eine häufig Standardtherapie operativ, die tatsächlich dann auch einen entscheidenden Einfluss auf die Lebenserwartung hat. Jonathan hat bisher diese Operation noch nicht gehabt, aber wir gucken mal, wie und wann das vielleicht ins Hause steht.
Diese Operation war bei unserem ersten Gespräch noch in weiter Ferne, vielleicht ein Thema in 1-2 Jahren. Doch schon bei unserem zweiten Termin, nur wenige Wochen später, hat sich die Situation dramatisch verändert. Da hieß es dann:
Ja, tatsächlich ist der Rücken von Jonathan nochmal untersucht worden und der hat sich leider doch im letzten Jahr deutlich verschlechtert. Die Skoliose hat sehr zugenommen, sodass wir jetzt davon ausgehen, dass er wahrscheinlich noch in diesem Jahr auch die Wirbelsäule versteift bekommen wird in Göttingen, Uniklinikum Göttingen.
Innerhalb weniger Wochen wird aus einer entfernten Perspektive eine schwerwiegende Operation, die plötzlich ganz nah ist, aktueller denn je. Natürlich mischen sich da Angst und Sorgen. Geht alles gut? Wie schmerzhaft wird es? Und was genau passiert da eigentlich? All diese Fragen beschäftigen die Familie und natürlich auch Jonathans Schwester Emilia. Denn über sie müssen wir auch noch sprechen. Geschwisterkinder. Es liegt in der Natur der Sache, dass Jonathan viel Aufmerksamkeit braucht und bekommt. Emilia ist aber 14 Jahre alt, gesund und auch mitten in der Pubertät.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema und Geschwisterkinder fallen ganz oft so ein bisschen hinüber. Ne, für andere Familien ist es ganz normal, in irgendeinen Freizeitpark zu gehen. Wir machen das nicht, weil das für Jonathan keinen Spaß bringt. Ich glaube, Jonathans Schwester hat das Glück, von Natur aus so aufgestellt zu sein, dass sie nicht leicht hinüberfällt. Sie fordert durchaus Dinge für sich ein. Das hört sich jetzt negativ an, ich meine es aber ganz positiv. Ne? Sie hat eine große Präsenz und ist ein durchaus sehr starkes Mitglied in unserer Familie. Und wir probieren wirklich, ihr gerecht zu werden, wo es geht. Wir hatten jetzt zum Beispiel in den Osterferien die Möglichkeit, dass wir einen Familienaufenthalt im Kinderhospiz im Löwenherz in Sieke hatten. Und wir wussten, Jonathan ist gut betreut, mein Mann ist auch bei ihm geblieben und Emilia und ich sind für 2 Tage nach London geflogen und haben die Harry Potter Studios besucht. Sowas ist dann natürlich großartig und so ein bisschen Mutter-Tochter-Zeit tut ihr dann auch sehr, sehr gut und mir auch.
Wie unterschiedlich Jonathan und Emilia sind, beschreibt Thorsten Selk.
Die sind schon in Teilen unterschiedlich. Also Jonathan ist teilweise einer, der zunächst mal Veränderung nicht immer super findet. Ja, also wir haben früher mal gesagt, Jonathans erstes Wort war Nein und Emilias erstes Wort war eher Ja. Also und das hat sich so ein bisschen so durchgezogen. Das ist ganz lustig. Aber die beiden sind großartig miteinander auch, kommen super miteinander zurecht. Zoffen sich natürlich auch häufiger, wie das bei Geschwistern mal ist, aber eigentlich immer freundschaftlich und ja, also das funktioniert alles super und die kommen super klar miteinander, würde ich sagen.
Auch Beate Weidewitsch vom ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst erlebt immer wieder, wie besonders Geschwisterkinder sind. Wie viel Rücksicht, Achtsamkeit und Verantwortungsgefühl sie entwickeln. Nicht nur gegenüber ihren eigenen Geschwistern, sondern oft auch im Umgang mit anderen Kindern mit Handicap.
Mich beeindrucken aber auch die Brüder und Schwestern. Also ich musste mich gerade noch mal erinnern, wir machen jedes Jahr einen großen Ausflug, letztes Jahr mit 60 Menschen. Also da fahren wir erst ins Jugendkloster nach Armsen und dann zur Waldbühne. Das ist alles barrierefrei, das ist alles sehr auf die Familien ausgerichtet. Wir haben einen hohen Betreuungsschlüssel auch bei diesen Ausflügen, dass das wirklich ganz, ganz leicht wird für die. Und diese Ausflüge gehen immer sehr, sehr friedlich und gesittet ab, obwohl da eben auch eine Menge Kinder dabei sind. Und ich hab mich zunehmend auch darauf konzentriert, Brüder und Schwestern zu beobachten. Und die sind sehr geprägt durch das, was in den Familien passiert. Und das ist auch etwas, was mich sehr berührt. Also wie sehr so ein Familienleben auch das ganze System und alle da mitprägt. Ne?
Kinder sind einfach beeindruckend. Sie spüren so viel, ohne dass man es ihnen sagen muss. Sie haben diese feinen Antennen für das, was unausgesprochen im Raum steht. Für die Stimmung, für die Sorgen, für die Freude, für das, was andere brauchen. Besonders Geschwisterkinder wie Emilia entwickeln oft ein ganz besonderes Gespür für ihre Familie, für ihre Umwelt. Kinder lernen durch das, was sie erleben, durch das, was ihnen vorgelebt wird, durch Werte, die nicht nur ausgesprochen, sondern gelebt werden. Respekt, Offenheit, Zusammenhalt und, so einfach das klingt, Liebe. Denn genau das ist auch die Aufgabe von Eltern. Einen Raum zu schaffen, in dem all das Platz hat. Einen Alltag zu gestalten, in dem man trotz aller Herausforderungen immer wieder zueinander findet.
Tatsächlich glaube ich, dass aus unserer Situation ganz deutlich hervorgeht, dass ein liebevolles Miteinander und ein guter Umgang miteinander die Basis von allem anderen ist. Dass man Dinge jemandem zuliebe auch tut und dass es eigentlich auch nichts gibt, worüber man nicht reden kann. Und dass, wenn wir das hier bei uns so haben und leben, dann funktioniert das alles. Also tatsächlich ist die Liebe das Fundament von allem. Und dazu stehe ich mehr denn je.
Doch bei all der Liebe, bei all dem Zusammenhalt ist es völlig menschlich, dass auch die große W-Frage immer mal wieder auftaucht. Das Warum? Warum wir? Warum trifft es ausgerechnet unser Kind? Warum dieses Leben und nicht ein anderes? Diese Frage stellen sich alle betroffenen Eltern, alle betroffenen Familien irgendwann. Mal ganz leise und nur für sich, mal laut und voller Wut, manchmal für einen Moment, manchmal über Wochen. Und klar, die Situation ändert sich dadurch nicht. Eine echte Antwort gibt es darauf wohl nie. Denn es ist nicht fair. Es war nie fair. Krankheiten sind nie gerecht. Sie machen keinen Bogen um Menschen, die es nicht verdient haben. Sie kommen einfach und sie bleiben. Aber was man beeinflussen kann, ist der Umgang damit. Die Haltung, die Kraft, die man daraus zieht oder eben auch nicht. Und genau da ist es beeindruckend, wie die Familie von Jonathan damit umgeht. Vielleicht liegt in dieser Geschichte auch eine Art Antwort oder zumindest ein kleiner Lichtblick. Constanze Katan-Selk hat dazu etwas gesagt, das mich sehr bewegt hat.
Die Warum-Frage steht immer mal wieder im Raum, bei jedem mit Sicherheit, dem irgendwas widerfährt, was den anderen vermeintlich auch nicht widerfährt. Ja, warum? Wir haben keine Antwort darauf und vielleicht ist dieser Podcast aber schon ein kleines bisschen eine mögliche Antwort darauf. Wir sind in dieser Situation, die ich wirklich keinem Menschen wünsche. Tatsächlich können wir es aber mit unserer Familienstruktur einerseits und auch mit unserem, was wir eben können bei Behörden und einer gewissen Zähigkeit in der Antragstellung und sowas, wir können damit einigermaßen umgehen. Insofern würde ich tatsächlich sagen, wenn irgendjemand diese Krankheit haben muss, ja komm, dann ist sie bei uns vielleicht einigermaßen aufgehoben. Aber vielleicht ist ja auch ein kleines bisschen dieser Podcast trägt dazu bei, diese Warum-Frage dahingehend zu beantworten, dass wir sagen, ja, wir können Leuten Mut machen. Es ist nicht das Ende der Welt, wenn man in so eine Situation gerät, sondern man kann daraus tatsächlich sogar Kraft schöpfen und es gibt gute Aspekte, die man sogar daraus ziehen kann. Und wenn man einfach die Augen aufmacht, auch dafür, dann, ich will jetzt nicht sagen, ist es eine Bereicherung, ne? Weil, wie gesagt, dafür ist die Grundsituation zu doof. Aber es ist, wie gesagt, hängt ganz viel Sonnenschein mit dran.
Das finde ich eine unglaublich starke Einstellung. Genau das ist auch der Kern dieses Podcasts. Es geht nicht um Mitleid, es geht um Sichtbarkeit, um Verständnis, um Hilfe. Vielleicht hört gerade in diesem Moment eine Mutter zu, ein Vater oder ein betroffenes Kind. Und genau euch möchte ich jetzt etwas zurufen. Ihr seid nicht allein. So düster die Gedanken oder Momente gerade auch sein mögen. Es gibt Wege, es gibt Unterstützung. Es gibt da draußen so viele beeindruckende Menschen, die bereit sind, Berge zu versetzen. Oder manchmal einfach nur da zu sein. Zuhören, aushalten, mitgehen. Und keine Sorge, Jonathan, ich hab dich nicht vergessen. Du kamst in dieser Folge ja noch gar nicht zu Wort. Aber wie heißt es doch so schön? Das Beste kommt zum Schluss. Naja, da sind wir jetzt noch nicht ganz. Aber du bringst es wie so oft auf den Punkt.
Also erstmal, ich glaube, es schockt jeden, wenn man das mitkriegt. Verstehe ich. Ich würde sagen, Hilfe suchen ist immer gut. Das ist nicht peinlich, das ist nicht unangenehm oder sowas. Das ist gut. Meine Eltern haben da auch ein bisschen sich vorgedrückt früher und so. Aber die wurden dann auch sehr früh dahin geschickt und so, haben da gute Leute kennengelernt. Ich würde sagen, holt euch Hilfe, besprecht das alles mit Freunden auch vielleicht. Freunde, wichtig auf jeden Fall. Aber halt auch sowas wie der Holztisch oder die Diakonie oder das Hospiz.
Anlaufstellen und Möglichkeiten, um Hilfe zu finden, habe ich in den Shownotes verlinkt. Schaut da mal rein. Vielleicht ist genau das dabei, was ihr jetzt gerade braucht. Denn was oft auch ein Trugschluss ist, Hilfe kostet nicht immer Geld. Die Begleitung bei Jonathan durch den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst wird von Ehrenamtlichen umgesetzt. Das kostet die Familie keinen Cent.
Es gibt zum Glück ganz viele tolle Menschen, die sich kümmern, die teilweise dann auch auf ehrenamtlicher Basis halt auch arbeiten. Und das ist dann einfach ein Glücksfall, ne, wenn man so Leute dann halt auch hat.
Und die Familie Selk zeigt, dass man vom Betroffenen auch zum Helfenden werden kann. Sie engagieren sich heute selbst im ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst, als Elternsprecher an der Schule Borchersweg und online, zum Beispiel in Facebook-Gruppen, wo sie ihr Wissen und ihre Erfahrung mit anderen Familien teilen. Wie so eine Unterstützung ganz konkret aussehen kann und was Menschen bewegt, sich in der Hospizarbeit zu engagieren, darüber sprechen wir in der nächsten und vierten Folge von Solange ich darf. Dann geht es um das Thema Hospiz, Hospizarbeit für Kinder und Jugendliche, um ambulante Begleitung, aber auch um stationäre Einrichtungen. Und ich glaube, viele haben gar keine genaue Vorstellung davon, was diese Arbeit wirklich bedeutet, wie der Alltag aussieht, wie viel Menschlichkeit, Nähe und manchmal auch Leichtigkeit darin steckt.
Wir sind am Leben. Wir sind direkt in der Situation und wenn wir das nicht wären, dann müssen wir uns selbst mal eben hinterfragen, ob wir das richtig machen. Und ich möchte gerne am Leben sein mit denen.
Solange ich darf, Folge 4 erscheint nächste Woche Freitag. Wenn ihr keine Episode dieses Podcasts verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke bzw. folgt diesem Podcast. Solange ich darf ist eine Podcast-Produktion von NWZ Online. Buch und Produktion, ich, Julian Reusch. Redaktionelle Mitarbeit, Bianca von Husen.